Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Gehorsam ist nicht ihr Ding und Hösserler gegenüber kam für Angelika Bösch, die engagierte Linkskatholikin, nie in Frage. 16 Jahre lang bis zu ihrer Pensionierung war die gebürtige Luzernerin Redaktorin beim Berner Pfarrblatt. Sie machte das römisch-katholische Wochenmagazin zur kritischen Forumszeitung. Befreiungstheologisch bewegt, setzt sie sich ein für eine sozialpolitisch wache und debattierfreudige Kirche, auch wenn die Zeit heute nicht gerade danach ist. Heidi Kronenberg hat die 64-jährige gelernte Buchhändlerin in ihrer Wohnung in Bern besucht.
Angelika Bösch, Ihre Dreizimmerwohnung hier in der Berner Lenggasse ist sozusagen tapeziert mit Büchern. Wie viele sind es ungefähr?
Zugepflastert, würde ich sagen. Ich denke 2.500, 3.000, aber ich hatte auch schon ziemlich mehr.
Mehr als 3.000?
Weil ich schon sehr viel größere Wohnungen hatte und da hatte ich natürlich auch entsprechend mehr Bücher.
Welche drei Bücher würden Sie zu allerletzt weggeben? Angenommen, Sie müssten es jetzt einfach mal aus irgendeinem Grund weggeben.
Ich bin froh, dass Sie mich nicht fragen, welche Bücher ich auf die Insel mitnehmen würde. Weil genau
das erspare ich Ihnen.
Weil genau das ginge nicht. Nämlich das Erste, das ich ganz sicher nicht weggeben würde, ist kein Buch, sondern eine Zeitschrift über Bücher. Es ist eine Zeitschrift, die heißt Zwiebelfisch und die ist 1909 bis 1934 erschienen. Eine Sammlung von Franz Kafka, Thomas Mann, Alfred Kubin, Karl Sternheim, Klabund und so weiter. Also ich habe in dieser Zeitschrift eigentlich alle meine Lieblingsbücher. Allerdings eben auf die Insel würde es nicht gehen, weil das rund ein Laufmeter ist. Ist eine Sammlung Zwiebelfisch und der Untertitel gefällt mir ganz besonders. Er heißt «Eine kleine Zeitschrift für Geschmack in Büchern und anderen Dingen». Und dann vielleicht die Erstausgaben der Erich-Kästner-Gedichte, die würde mir sehr am Herz liegen, würde ich nicht so schnell weggeben und dann wird es schwierig. Dann habe ich etwa 300 Dritte, keine Ahnung. Das könnte Klabund, Kreidekreis sein, die Gesamtausgabe von Klabund. Es könnte aber auch Moby Dick sein mit den Illustrationen von Otto Tschumi. Ich weiß es nicht. Ich könnte mich kaum für die dritte entscheiden.
Sie sind ja auch Buchhändlerin von Beruf. Ja, was bedeuten Ihnen Bücher?
Also Buchhändlerin ist eigentlich nach wie vor mein Beruf. Den habe ich mir als Kind gewünscht. Den habe ich durchgesetzt.
Sie mussten den durchsetzen gegen Ihre Eltern, die Sie an einer Universität gesehen hätten?
Ja, das hätten Sie sicher lieber gehabt. Und für mich waren Bücher schon als Kind Leben. Bücher bedeuten mir Flucht und Zuflucht. Nicht eine Flucht vor irgendetwas, sondern hineinflüchten, in ein Buch hineinflüchten, um auf andere Gedanken zu kommen zum Beispiel. Also Bücher sind für mich ganz klar nach wie vor lebenswichtig und überlebenswichtig.
Und Sie lesen ja auch ununterbrochen, glaube ich.
Ich lese eigentlich alles, von Plakaten über Werbung, über Graffiti, über alles, was irgendwie mit Buchstaben zusammenhängt, das lese ich. Das nehme ich automatisch auf. Ich lese nachts, ich lese tags, ich lese morgens früh. Das ist schon etwas ganz Wichtiges bei mir, Lesen.
Bücher gab es ja schon in Ihrer Kindheit. Es war ja auch genug Platz da, weil Sie, Angelika Bösch, Sie sind auf einem Schloss aufgewachsen. Auf dem Schloss Heideck im Kanton Luzern ist das, im luzernischen Seetal zwischen Lenzburg und Luzern, liegt Gelfingen, so heißt der Ort. Ihr Vater war Historiker, er war Geschichtsprofessor, er war eben der Konservator des Schlosses Heideck und schuf dort auch den wunderbaren und berühmten Rosengarten. Es ist ungewöhnlich, auf einem Schloss aufzuwachsen. Wie war das für Sie?
Eigentlich war das gar nicht lustig. Ich habe das überhaupt nicht geschätzt als Kind, weil ich in einem Bauerndorf in die Schule gegangen bin. Heideck liegt da über diesem Dorf. Für die Dorfbewohner war ich Exotin, Außenseiterin und ich hätte eigentlich gerne dazugehört. Und wir haben da oben, hoch oben auf dem Schloss gewohnt. Wir haben im Herrenhaus eben gewohnt. Das waren x Zimmer. Ich weiß noch, ich hätte das irgendeinmal in einer Französischstunde sagen sollen, wie viele Zimmer wir haben. Ich habe es nicht ganz geschafft, bis ich dran war, wie viele wir haben. Aber es waren so 14 wahrscheinlich oder so irgendetwas. Und es war einfach groß. Die ganze Familie spricht heute noch immer sehr laut, weil wir uns gewohnt waren, weil alle immer weit weg waren. Und dann hat man immer ganz laut gesprochen und gerufen und gemacht. Und Mama war im Estrich und ich war vielleicht im Parterre. Und vor allen Dingen, die eine Erinnerung ist, dass wir praktisch immer gefroren haben. Das waren alte Gemäuer, dicke Mauern. Und wir haben eigentlich Sommer und Winter gefroren in diesem Haus. Ich kann mich erinnern, dass ich Waschlappen nur von Weitem angeschaut habe, weil es mich einfach gegraust hat, weil es so kalt war. Es gab auch Winter, da ist das Wasser eingefroren, musste man mit Milchkannen Wasser holen gehen. Im Dorf bis zu Hause waren die auch dann eingefroren. Also so romantisch und spannend war das gar nicht.
Als Jugendliche dann in den 50er Jahren kamen sie in ein katholisches Mädcheninstitut. Sie fühlten sich da nicht sonderlich wohl. Es herrschte die Atmosphäre einer streng katholischen Mädchenerziehung. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Zeit, an diese Internatszeit, Angelika Bösch?
Also ich muss mal festhalten, dass meine Eltern mich nicht freiwillig in dieses Internat gegeben haben, sondern in den 50er Jahren konnte ich als Mädchen schlicht nicht ins Gymnasium, weil die Kantonsschule war nur für Knaben. Das städtische Mädchengymnasium hat keine Mädchen vom Land, die kein Konkordat hatten, aufgenommen. Also musste ich ins Internat. Und das war für mich eine ziemlich schlimme Zeit, muss ich ehrlich gestehen. Ich war natürlich von diesem Riesenareal, wo ich aufgewachsen bin, dann in einem Schlafsaal mit 30 Mädchen, mit Vorhängen abgegrenzt, mit täglichem Gottesdienst, mit Rosenkranzbeten, mit nicht pfeifen dürfen. Ich habe leidenschaftlich gerne gepfiffen, das war verboten, kann es nicht anders sagen, mit der Begründung, dass die Mutter Gottes keine Freude dran hätte. Und ich denke, solche Sachen, diese rigorose katholische Erziehung hat auch eine Art Missbräuchlichkeit. Das grenzt wirklich an Grenzüberschreitungen. Ich habe ziemlich gelitten darunter. Ich fand es auch bereits als Kind blödsinnig, dass ich mit Rosenkränzen bestraft wurde, weil ich gepfiffen habe oder Treppengelände gerutscht bin, oder dass man auf dem Stuhl nur sitzen durfte, dass der Schutzengel hinten Platz hatte, also auf der Stuhlkante und solche Sachen, das fand ich einfach buchstäblich bescheuert. Und ich habe mich auch dagegen gewehrt, es hat nur leider absolut nichts genützt. Ich musste einfach Rosenkränze beten, immer wieder, oder abwaschen, weil ich halt immer wieder verstoßen habe und mich nicht oder schlecht angepasst habe.
Das heißt, diese Zeit, also diese Erfahrung hat Sie dann auch weggetrieben von der Kirche?
Ja, eigentlich schon. Das war einfach nicht meine Welt. Ich habe das auch als Kind nicht so erlebt zu Hause. Ich bin in einem sehr offenen Elternhaus aufgewachsen. Sehr katholisch, aber auch sehr liberal. Man durfte auch kritische Bemerkungen machen. Ich habe auch viele kritische Bemerkungen gehört von meinen Eltern und von ihren Freunden und viele Diskussionen darüber gehört. Und das war ein Klima, das ich gewohnt war. Das ich gekannt habe, diese kritische Distanz auch zur Kirche, obwohl man sehr gut katholisch war, jeden Sonntag in die Kirche gegangen ist, was selbstverständlich war, man auch viel gelernt hat, gut sozialisiert wurde katholisch. Aber diese Art von Religiosität in diesem Internat, die hat mich dann eben nicht vom Glauben, aber von der Kirche weggetrieben. Das war nicht meine Welt.
Diese Distanz zur Kirche, hatte das auch etwas Befreiendes für Sie oder nicht?
Sehr sogar. Ich habe mich dann sehr politisch beschäftigt als Jugendliche. Junge Frau, habe gemerkt, dass ich da eigentlich ganz viel einbringen kann, was mit meiner Überzeugung, vielleicht auch Glaube zu tun hat. Optionen für andere, für Unterdrückte, für... Ich bin natürlich auch ein Kind der 68er, ganz klar. Das kann man nicht wegdiskutieren, das ist mir sehr gelegen. Vor allen Dingen diese Aufbrüche. Und gleichzeitig kann man ja dann die Aufbrüche auch in der Kirche, also... Das ist zusammengehangen.
Genau, Sie schreiben in einem Rückblick, dann kam das Konzil, die Synode 72, die feministische Theologie, die politische Theologie, die Befreiungstheologie. Das hat vielen wieder Mut gemacht, Hoffnung gegeben. Sie sind wieder gekommen, also in die Kirche. Ich auch. Können Sie etwas von diesem Aufbruch erzählen in den 70er Jahren?
Ich habe plötzlich gemerkt, dass mit diesem Aufbruch in der Kirche, mit eben feministischer Theologie und Befreiungstheologie, irgendwo Glaube, Kirche wieder gesellschaftsrelevant wurde. Und auch was zu tun hatte mit meiner politischen Haltung. Also Befreiung war. Und deswegen bin ich bin nie ausgetreten, aber habe dann wieder aktiv mitgemacht, weil ich gemerkt habe, das kann ich unter einen Hut bringen. Das ist meine Welt. Also Leben und Glauben sind nicht Gegensätze, sondern sind eine Einheit. Da kann ich mich wohlfühlen, da kann ich arbeiten, da kann ich mich eingeben. Das war mir ganz wichtig. Und es war eine Zeit, wo Kirche wirklich gesellschaftsrelevant war.
Dennoch ließ dies damals ja viele junge Leute kalt. Es war ja die 68er-Zeit. Sie engagierten sich politisch, äußerten sich sozialkritisch, nicht aber kirchlich. Sie aber kamen damals der Kirche wieder näher. Erinnern Sie sich, gab es da irgendein Schlüsselerlebnis?
Ganz bestimmt, ja. Aber ich möchte jetzt nicht von Umkehr reden oder von Bekehrungserlebnis oder so. Das war es ganz sicher nicht. Ich war an einer Tagung von Buchhändlern. Da war der Patmos Verlag und unter anderem ein junger Befreiungstheologe, Leonardo Boff, der war damals gut 30-jährig, hat unglaublich spannend erzählt, was sie in Brasilien alles machen, was ihnen wichtig ist, dass ein Riesenaufbruch durch das Land geht, durch diese Befreiungstheologie. Und das hat mir unglaublich Eindruck gemacht. Ich habe mich dann von da an, das war 1973, von da an ganz intensiv mit Befreiungstheologie, mit feministischer Theologie und auch mit europäischer politischer Theologie wie Metz auseinandergesetzt und gefunden, das ist ein ganz tolles Gebiet.
Also eigentlich Leonardo Boff hat sie zurück in die Kirche.
Ich denke schon, das war Leonardo Boff. Ich weiß noch, ich habe mir damals gedacht, also wenn der Kirche ist, dann kann ich mich auch identifizieren mit diesem Laden.
Sie sind Buchhändlerin, waren Anfang der 70er Jahre Geschäftsführerin der ersten linken Buchhandlung Berns. Kunden waren vor allem Leute aus Soziologie- und Germanistikkreisen der Uni Bern, will heißen aufmüpfige 68er-Studenten. Ab 1975 dann eröffneten sie die ehemalige katholische Buchhandlung Warol neu. Sie haben diese mit Freunden zusammen umstrukturiert in einen ökumenischen Buchladen. Was hat Sie denn dazu bewogen, Angelika Pösch, von einer linken politischen Buchhandlung in eine religiös-kirchliche zu wechseln?
Für mich war Literatur nicht theologisch, sondern es gab ganz viel Literatur wie Max Frisch, Kurt Marti, damals schon auch Dürrenmatt, die ich sehr wohl zur religiösen Literatur zähle, was viele nicht wahrhaben wollen, aber es gibt in der literarischen oder der Kunstszene genauso religiöse, nicht kirchliche, aber religiöse Aufbrüche und Bücher und so weiter, die genauso wichtig sind. Also das war für mich nicht ein Bruch oder ein Verlust oder irgendetwas. Ich habe das wirklich sehr genau übernehmen können und dann ganz speziell, ganz spezifisch, nicht kirchlich, sondern eben theologisch das machen können.
Sie versteckten sich aber nicht einfach zwischen den Bücherregalen in Ihrem Laden, sondern traten auch hinaus in die Öffentlichkeit. Sie bauten eine Vortragskultur, einen eigentlichen Vortragsdienst auf, holten Leute wie Dorothee Sölle, Eugen Drewermann, Karl Rahner, Elisabeth Schüssler-Fiorenza, Leonardo Boff nach Bern. Wen und was bewegten diese Vorträge damals in Bern? Wer kam denn da eigentlich zu diesen Vorträgen?
Also das habe ich zusammen mit Freunden gemacht. Das war ich nicht allein. Da hatte ich ganz tolle Leute, die beigestanden sind, die Verbündete waren. Zum Beispiel Hubert Herkommer von der Uni Bern.
Germanistikprofessor.
Und wir haben uns gesagt, wir brauchen etwas für diese damals 85%, die eigentlich gar nicht in die Kirche gehen, aber Kirchensteuern bezahlen, auch die sollen etwas haben, etwas, und haben deswegen
geistige Nahrung.
Geistige Nahrung, sagen wir es mal so. Deswegen haben wir diese großen Leute, die etwas zu sagen haben, auch politisch, haben wir nach Bern geholt. Um zu diskutieren mit ihnen, um Vorträge zu hören. Und das war ein Riesenerfolg. Also wir hatten eigentlich immer zwischen 200 bis 1400 Besuchende. Ich kann mich erinnern, als Dorothee Sölle da war, das hat Platz für, glaube ich, 700 Leute. Und es waren aber 1400. Also feuerpolizeilich war das ziemlich kriminell. Ich konnte nämlich mit der Referentin kaum durch die vielen Leute durch, dass sie überhaupt reden konnte, weil es so voll war.
Erinnern Sie sich, worüber sie gesprochen hat?
Ja, über revolutionäre Gelassenheit. Das vergesse ich nie mehr, weil mir das sehr gefallen hat, diese revolutionäre Gelassenheit. Das ist für mich seitdem auch ein wichtiges Lebensmotto. Also, dass ich zwar versuche, gelassen zu sein, aber nicht im Sinn von resignativ oder von nur zuversichtlich, sondern auch mit einem aktiven Beitrag.
Nun, die Zeit in der Buchhandlung Warol in der Berner Altstadt, die ging dann mal zu Ende, nämlich 1994. Angelika Pösch, verließen Sie Warol, um als Redaktorin beim Berner Pfarrblatt, das Wochenmagazin der römisch-katholischen Pfarreien des Kantons Bern, zu schreiben. Was hat Sie denn damals gereizt, Pfarrblatt-Redaktorin zu werden?
Das ist eine vielschichtige Sache. Erstens kam dann die Zeit, so Mitte 80er Jahre, der Beliebigkeit in der Theologie. Befreiungstheologie war nicht mehr gefragt, feministische Theologie schon gar nicht mehr, politische europäische Theologie war nicht gefragt. Es gab viele angepasste junge Theologen und Theologinnen, von Aufbruch keine Rede mehr. Man hat sich dann irgendwie geflüchtet in irgendwelche Spiritualitäten von Shibashi bis Zen und ich weiß nicht was alles. Also, aber irgendwo dieser christliche Grundauftrag, dieses Option für den Nächsten, das war nicht mehr so wichtig, sondern die eigene Befindlichkeit war im Vordergrund, wenn es um Religion ging. Und das habe ich fast nicht ertragen. Und ich habe gemerkt, ich muss von dieser Buchhandlung weg, sonst beginne ich irgendwie Kunden umzubringen. Ich habe das nicht mehr ausgehalten. Immer diese Larmoyanz und dieses ewige Leiden und immer noch ein bisschen Leiden und dann dieser Guru und jener Guru und noch ein Guru und irgendwo habe ich das nicht mehr ausgehalten. Und ich wusste, ich muss etwas anderes machen. Habe schon ziemlich früh beim Pfarrblatt mitgearbeitet, schon lange bevor ich gewählt wurde. Und ich habe gemerkt, da kann ich das noch irgendwie rüber retten. Meine ganze politische Haltung, die nicht parteipolitisch ist, sondern Optionen sind, kann ich irgendwo ins Pfarrblatt retten. Also da kann ich noch etwas bewirken, da kann ich noch Anstöße geben oder vor allen Dingen Leuten, die noch etwas bewirken wollen oder bewegen wollen, eine Plattform geben. Das war mir ganz wichtig.
Und wie schätzen Sie es jetzt ein, jetzt, da Sie pensioniert sind? Ist Ihnen das gelungen?
Also ich denke, es gibt, wie ich vorhin erwähnt habe, es gibt ganz viele, die von der Kirche nicht mehr wahrgenommen werden und die wirklich ein Christentum tätig leben. Es sind leider inzwischen lauter Einzelne und viele Einzelkämpferinnen und Kämpfer. Um denen eine Plattform zu geben, die zu ermutigen, ich denke, das ist mir gelungen mit dem Pfarrblatt. Hat mir natürlich auch Feinde geschaffen, das ist ganz klar.
Wer Redaktorin beim Pfarrblatt ist, der oder die muss eine fromme, brave, gehorsame Katholikin sein. Das ist da wahrscheinlich das Klischee, das damals, als Sie angefangen haben, herrschte. Haben da die Leute nicht gesagt, ja, Frau Bösch oder Angelika, muss man dann da am Morgen zuerst in die Messe gehen und kommunizieren, bevor man schreiben darf?
Ja, das hat es natürlich selbstverständlich gegeben. Da wurde viel gespottet, mich auf den Arm genommen. Aber auch, ich habe immer gemerkt, aber auch ein gewisser Respekt. Also wenn die das macht, dann muss irgendetwas dahinter stecken. Das habe ich auch immer wieder gespürt. Und ich habe auch gespürt, wie viele meiner völlig agnostischen oder sogar atheistischen Freunde immer wieder einen Kontakt mit mir gesucht haben, weil sie doch merkten, das ist nicht irgendwie Camouflage oder irgend so etwas, also das ist nicht aufgesetzt, sondern irgendetwas lebt da. Und das hat mich schon immer sehr berührt. Also wenn ich gemerkt habe, dass Leute das Gespräch mit mir gesucht haben, das habe ich sehr oft erlebt, also bei Todesfällen zum Beispiel, dass fast fremde Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, kannst du mir irgendeinen Rat geben oder was auch immer. Junge Eltern, die plötzlich einfielen, dass sie eigentlich ihre Kinder religiös erziehen könnten oder sollten oder müssten oder was auch immer, die dann plötzlich Rat bei mir gesucht haben, was mich manchmal etwas befremdet hat, muss ich ehrlich gestehen. Aber offensichtlich hat dieses Amt auch anderes ausgelöst als nur Spott oder Ironie.
Nun, Sie sind ja alles andere als brav und gehorsam. Vielmehr sind Sie bekannt dafür, überall und jederzeit klar und offen Ihre Meinung zu sagen. Grediuse, wie man auf Berndeutsch sagt. Ein Kollege von Ihnen sagte gegenüber der Zeitung Reformiert, Angelika hat nie gegen oben köselet. Nun, hat das immer funktioniert? Wurden Sie nie zurückgebunden, etwa von den Bischöfen?
Also ich möchte das überhaupt nicht an die Bischöfe oder an den Bischof binden. Zurückgebunden wird man viel mehr von gewissen Leuten aus der Basis. Mich mit dem Bischof auseinanderzusetzen oder mit Bischöfen auseinanderzusetzen, das ist Alltag, das kenne ich. Das sind aber Gesprächskulturen. Mich aber mit katholischen Fundis auseinanderzusetzen und von denen zurückgepfiffen zu werden und zurechtgestutzt zu werden, das ist eine andere Sache und das hat mir Mühe gemacht.
Wie geht das vor sich?
Einfach so selbsternannte Glaubenswächter, die genau wissen, was katholisch ist und die den alleinigen Anspruch stellen, dass sie Kirche sind. Und denen habe ich immer wieder versucht und auch Grediuse gesagt, dass ich auch Kirche bin und dass die Meinungen, die ich zum Teil vertrete, eben auch Kirche sind. Aber die sind meistens gesprächsresistent.
Wir haben über die Zeit des Kirchenwiderstands gesprochen, in den 70er Jahren, teils noch 80er Jahren. Stichwort Rahner, Drewermann, Moltmann, Sölle. Wie sehen Sie die Rolle der katholischen Kirche heute? Geben Sie dieser eine Chance, noch oder wieder zu einer starken gesellschaftlichen Kraft zu werden? Schlagzeilen macht die Kirche in den letzten Jahren ja vor allem durch Skandale.
Also ich denke, im Moment dreht sie in ihrem eigenen Saft. Sie orientiert sich innerkirchlich, interessiert sie eigentlich nicht so fest, was rechts und links passiert. Und ich denke, sobald Kirche wieder den Dialog auch sucht mit Leuten außerhalb der Kirche, auch mit der Kunst zum Beispiel, mit Künstlern, würde sie eigentlich wieder gesellschaftsrelevanter. Das wäre ja so einfach.
Oder mit der Philosophie.
Selbstverständlich mit der Philosophie, mit der Soziologie.
An wen denken Sie denn, wer müsste denn jetzt eigentlich diese Bewegung anstoßen?
Ich denke, das müsste ein Miteinander sein von Hierarchie, sogenannter Basis, aber vor allen Dingen auch von den kirchlichen Angestellten, die wirklich auch auftreten müssten, die Stellung nehmen müssten zu wirklich schwierigen politischen, gesellschaftlichen Problemen, die Stellung nehmen müssten zur Armut, zu neuer Armut, die Stellung nehmen müssten jetzt klar und deutlich zu den Missbrauchsfällen, die aber auch endlich Alternativen aufzeigen müssten zu den Skandalen. Und das braucht natürlich von allen guten Willen, an einem Tisch zu sitzen und halt auch zu streiten. Und in der Kirche wird nicht gestritten, sondern es wird alles immer schön geglättet, gebügelt, auch unter den Tisch gekehrt. Das haben jetzt diese ganzen Ereignisse der letzten Zeit auch gezeigt, wie gebügelt wird.
Wie sähe Ihre Wunschkirche aus?
Für mich wäre eines der wichtigsten Sachen die Theologie der Gastfreundschaft. Wenn die funktionieren würde, dass wir zusammen an einem Tisch essen und trinken könnten, ich meine jetzt nicht Abendmahl, ganz bewusst nicht, sondern ich meine einfach, dass wir uns begegnen könnten, zuhören könnten, was bedrückt den anderen oder was bewegt ihn, wenn ich darauf eingehen würde und nicht ein Patentrezept hätte und dass es in den Kirchgemeindehäusern, es sollte nach Kaffee oder Wein oder Essen duften und nicht nur nach Weihrauch.
Ich bleibe in der Kirche zu leid, sagten Sie, Angelika Wösch, als Reaktion auf die vielen Kirchenaustritte, die es jetzt gegeben hat, eben nachdem diese Missbräuche Jugendlicher durch Priester und andere kirchliche Angestellte aufgeflogen war. Aber Hand aufs Herz, haben Sie nie an den Kirchenaustritt gedacht?
Selbstverständlich, immer wieder. Aber ich denke, und das hat mir auch zu schaffen gemacht, in der letzten Zeit sind so viele gute Leute aus der Kirche ausgetreten, die mir fehlen als Verbündete. Die sind klammheimlich weg, nicht mehr da, kein Mensch schert sich drum. Das ist sehr bitter, finde ich. Finde ich sehr, sehr bitter, dass gerade die guten Leute gehen. Und darum bleibe ich. Ich bleibe auch z'leid, weil es ganz viele gibt, die natürlich Gott froh wären, wenn ich gehen würde.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.